Er wurde bejubelt in der Knesset, dann war er umgeben von über 20 Staatslenkern beim Friedensgipfel in Ägypten. Es war die Woche des Donald Trump. Die israelischen Geiseln wurden befreit, die Waffen in Gaza schweigen. Das hat er geschafft, obwohl der US-Präsident kein Weltpolizist mehr sein wollte. Er sorgt auf seine Art für Ordnung oder das, was er dafür hält. In der Welt und im eigenen Land. In den USA sehen wir brutale Einsätze gegen Migranten und die Nationalgarde marschiert auf. Und die Verwaltung ist lahmgelegt im Haushaltsstreit. Dealmaker Trump, was ist seine Strategie? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin, das sind meine Gäste. Melinda Crane ist bei uns, US-amerikanische Fernsehjournalistin und Moderatorin. Sie lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Werner Sonne ist Journalist und Schriftsteller. Er war ARD-Korrespondent in Washington, Warschau und Berlin. Und er begleitet auch regelmäßig die Ereignisse im Nahen Osten und in Israel. Jörg Lau ist außenpolitischer Korrespondent der Zeit und Autor des Buches Worte, die die Welt beherrschen. Da geht es um die Phrasen der Außenpolitik. Erik Kirschbaum ist US-amerikanischer Journalist, freier Korrespondent, lebt auch schon einige Jahre in Deutschland, ist Bruce Springsteen-Fan. Darüber hat er auch ein Buch geschrieben. Herr Kirschbaum, schauen wir mal auf diese Woche. Da haben wir am Montag gesehen, wie sehr Donald Trump gefeiert wurde. Und viele haben gesagt, und es wurde in der Knesset auch angesprochen, Donald Trump ist derjenige, der den Friedensnobelpreis jetzt echt verdient hat. Er hat ihn jetzt erstmal nicht bekommen. Hat er ihn verdient?
Nein, weil Nobel Peace Prize war für 2024. Der ist erst seit 20. Januar im Amt, aber Spaß beiseite, der will das, der denkt, dass er das verdient hat. Vielleicht, weil der Abraham-Accord vor 5, 6 Jahren so erfolgreich war. Aber es läuft für Donald Trump im Nahen Osten. Sie haben ihn gejubelt dort, viele haben ihn gejubelt, alle Seiten haben ihn gejubelt. In Deutschland, Europa ist es nicht der Fall. Man ist viel skeptischer gegenüber Donald Trump in Europa, auch ein Teil der USA hat man nicht gejubelt. Aber viele seiner Gegner in den USA, Hillary Clinton und so weiter, die haben ihn auch gelobt. Für seine Strategie, seine Art, da einen Deal zu machen. Wir werden sehen und diskutieren, ob das hält oder nicht.
Mhm. Frau Crane, was finden Sie? Hätte er ihn verdient, den Friedensnobelpreis?
Es ist auf jeden Fall eine sehr große außenpolitische Leistung, seine größte bisher, Abraham Accords, also die Abkommen, die unterzeichnet wurden in seiner ersten Amtszeit mit Saudi-Arabien und anderen arabischen Ländern. Das war auch eine Leistung, aber diese ist auf jeden Fall tatsächlich für den Frieden im Nahen Osten erstmal sehr wichtig. Tatsächlich ist es so, dass das jetzt nur die erste Phase ist. Und um diesen Deal durchzubekommen, hat er seinen eigenen Vorschlag eigentlich sehr verschlankt. Es war also vieles ist eher offen gelassen, ziemlich schwammig. Und wie es dann in die zweite Phase geht, ist ein großes Fragezeichen. Denn für Donald Trump, und das finde ich sehr wichtig, weil der Titel es hat Strategie drin. Trump selbst ist kein Strategiker. Er sieht Deals als Transaktionen, die in diesem Moment gemacht werden. Und das hat auch sehr viel mit seinem Ego zu tun. Mhm. Denn er will das Scheinwerferlicht, er will diesen Moment des Unterschriffs und so weiter. Das ist seine Fokussierung. Wenn er nicht Weltpolizist sein will, ist es gerade, weil er nicht über lange Dauer immer engagiert bleiben will, wie es die traditionelle Diplomatie eigentlich erfordert. Deswegen, es ist eine sehr offene Frage, wie lange es hält.
Also Herr Sonne, war es die Inszenierung? Ist es das, was Ihnen, wodurch man auch so beeindruckt war jetzt in dieser Woche?
Nein, es geht um das Ergebnis. Und das Ergebnis war ohne Zweifel positiv. Ich bin alles andere als ein Trump-Fan. Ich mache mir große Sorgen, dass er die amerikanische Demokratie aushöhlt. Und dennoch sage ich, er hat da einen wichtigen Beitrag geleistet zu diesem Friedensprozess, der natürlich überhaupt kein Friede ist, sondern erstmal nur ein Waffenstillstand. Und wenn er dann im nächsten Jahr den Friedensnobelpreis kriegen würde, dann würde es mir keine schlaflose Nacht bereiten.
Herr Lau, sehen wir Europäer das vielleicht zu wenig positiv oder schauen wir zu sehr auf die Show? Also wie würden Sie sagen, wie sehr ist der Verdienst von Donald Trump dieses Deals? Wie stark ist der?
Der ist in dem Moment hier stark. Die Erleichterung kann man nur teilen, die da in Israel und auch jetzt in Gaza herrscht, dass die Bombardierungen aufgehört haben, dass die Geiseln frei sind. Das ist schon eine Leistung. Wir haben schon angesprochen, was daraus wird, ist unglaublich schwer zu sehen. Und die Frage ist natürlich auch, kann daraus irgendeine Art von Dynamik entstehen, wo er jetzt weitere Deals versucht und daraus wirklich seinen Ruhm zu machen, der dann tatsächlich in diesem Nobelpreis enden würde. Da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, denn er ist natürlich ein Mann, der aus der Gelegenheit heraus handelt. Und das ist hier jetzt gut ausgegangen, aber wir müssen sehen,
wie das weitergeht. Also kein Stratege, das sagen Sie eben aus der Gelegenheit heraus. Herr Kirschbaum, was denken Sie, wie belastbar ist das? Wie sehr oder wie empfinden Sie das Interesse von Donald Trump für diesen Friedensprozess? Ist das ein langanhaltendes Interesse? Kann man sich da auf ihn verlassen?
Nein, ich glaube, er wird schnell gelangweilt und er wollte, dass die anderen Leute die Teilarbeit übernehmen. Das war ganz klar, aber zumindest hat er diesen großen Durchbruch ermöglicht und es ist ganz clever, wie er das gemacht hat. Er hat Druck auf Netanyahu gemacht. Netanyahu hat einen Fehler gemacht mit dem Angriff aus Katar vor ein paar Wochen und Trump hat das hemmungslos ausgenutzt, ihn zu zwingen zur Entschuldigung. Das war irgendwie der Durchbruch. Und ich bin auch kein großer Fan von Trump, aber ich bewundere, wie er die Leute zusammengebracht hat und gezwungen habe. Und ich hoffe, dass es vielleicht in Ukraine vielleicht auch eine Methode sein könnte eines Tages, um da auch einen Frieden zu erreichen.
Heißt das, wir müssen uns auf einfach eine andere Art der Politik einstellen, Herr Lau? Einfach eine, die dann letztendlich auch erfolgreicher ist als die Diplomatie, die wir die ganzen Jahre gesehen haben?
Das glaube ich schon. Das ist eine Welt der Unordnung, eine Welt, in der Regeln nicht mehr viel gelten, eine Welt der Machtpolitik. Darauf muss sich Europa unbedingt einstellen, auch um sich selbst zu schützen, weil wir werden natürlich auch zum Ziel von Aktionen der Chinesen, der Russen, das braucht man schon gar nicht mehr drüber reden, möglicherweise auch der amerikanischen Regierung, die ja auch Druck auf Europa ausübt. Natürlich muss man sich in dieser Welt anders aufstellen. Und ich glaube, die Europäer haben einfach hier nicht die Mittel gehabt, die Trump anwenden konnte. Er hat eine ganz andere Nähe zu Netanyahu. Die Amerikaner sind wichtiger für die Waffenlieferungen nach Israel. Und entsprechend können sie da auch einen Hebel ansetzen. Das ist natürlich in Russland, Ukraine völlig andere Geschichte. Da gibt es nicht diesen großen Hebel, den Trump jetzt ansetzen konnte. Deshalb muss man sehen, ob ihm da was einfällt, wie er auch da Leverage aufbauen könnte.
Ja. Darf ich nur sagen, in Bezug auf den Nahen Osten, es braucht auf jeden Fall trotzdem die traditionelle Diplomatie im Sinne auch von der Zusammenarbeit. Das war nicht Trump alleine. Es gab auch sehr viel Druck von arabischer Seite auf Hamas. Und das war auch eine lang kultivierte Beziehung, die da gefrüchtet hat schließlich. Ich denke, also Europa, es ist nicht entweder oder. Es ist nicht entweder Trump's way or no way. Es ist auf jeden Fall immer noch wichtig, dass man das traditionelle Engagement mit langjährigem Beziehungsaufbau tatsächlich weiterverfolgt. Denn Trump nutzte tatsächlich sehr effektiv seine Beziehung mit Netanyahu. Ja. Das hat sein Vorgänger nicht gemacht. Joe Biden hätte genau denselben Hebel nutzen können und hat es die ganze Zeit nicht gemacht. Von daher, es ist vielleicht ein Glück,
was wäre
dass
Ihre Erklärung
er so sauer,
dafür?
Er war sehr, sehr sauer auf Israel, weil sie eben, wie Eric gesagt hat, in Katar diesen Angriff auf Hamas ausgeübt haben. Und das hat Trump, glaube ich, angefeuert. Das war eine Art, also die haben ihn getrotzt und das mag er gar nicht.
Herr Sonner, Sie kennen Israel ja auch gut. Warum hat Biden das nicht geschafft, was Trump jetzt geschafft hat? Hat Netanyahu Biden weniger akzeptiert oder war der Druck nicht groß genug?
Ich glaube, ganz der Hinweis kam mir gerade schon, die arabische Welt war an einem Punkt oder ist an einem Punkt, wo sie sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und sie hat ganz starken Druck gemacht auf die Amerikaner. Und da war es natürlich nicht hilfreich, was Netanyahu da gemacht hat mit seinem Angriff auf Katar. Und wir haben ja schon gerade gehört, das ist ja ohne Beispiel, dass Trump ihn Netanyahu sozusagen vor laufender Kamera gezwungen hat, sich zu entschuldigen. Denn das zeigt eben, wo die eigentlichen Interessen der Amerikaner liegen, nämlich in der arabischen Welt und nicht in Israel jetzt im Augenblick. Und der ganz große Preis ist eine Erweiterung der Abrams-Accords, die in der Tat ja Trump in seiner ersten Amtszeit erreicht hat. Also der Friedensschluss zwischen den Golfemiraten und Israel. Und der ganz große Preis heißt natürlich Saudi-Arabien. Und auch die Saudis sind durchaus bereit, sich dem anzuschließen. Aber sie brauchen eine gesichtswahrende Lösung für die Palästinenserfrage. Und das wird der nächste schwierige Schritt sein. Wie schafft man eben diese Lösung? Wir können erstmal alle vergessen, die Zwei-Staaten-Lösung, das ist eine Illusion. Das wird innenpolitisch in Israel auf gar keinen Fall gehen. Selbst wenn Netanyahu jetzt politisch zu einem Ende kommen würde, ich sage es mal bewusst im Konjunktiv, glaube ich eher, dass die Nachfolger, die auch also eher aus dem konservativen Lager kommen werden, einer Zwei-Staaten-Lösung nicht zustimmen werden, jedenfalls in absehbarer Zukunft nicht. Nein, es geht darum, die auf der arabischen Welt Punkte zu machen.
Punkte dass, zu machen oder Deals und Business zu machen?
In der Reihenfolge. Ja, und das, wie gesagt, das wollen die Saudis, das wollen die Amerikaner und die anderen sowieso wollen da fortsetzen und die Israelis wollen das auch.
So. Ja, aber da haben Sie ja ein Problem schon benannt. Gesichtswahrende Lösung braucht es für Saudi-Arabien und andere. Und da muss schon irgendetwas in Richtung Zwei-Staaten-Lösung, klingt immer so, als wären wir schon kurz davor, irgendwas in die Richtung von mehr Autonomie, mehr Selbstverwaltung muss gehen. Es kann nicht so sein, dass das eine Art koloniale Verwaltung ist, die von außen eingesetzt wird. Und da können dann die Palästinenser leben. Das funktioniert nicht.
Ja, aber da haben wir ein Riesendilemma. Also ich meine, klar, ich kann Ihnen da zwar in der Theorie folgen, aber wie soll es denn gehen? Wer soll es denn machen? Ja, natürlich stehen die in Ramallah bereit und sagen, hu, wir machen das und so. Und aber ob das am Ende funktioniert, ist ein Riesenfragezeichen. Und natürlich geht es, klar, die Frage liegt auf dem Tisch, wie geht es in Gaza weiter? Das ist die Kernfrage. Und da geht es um eine Absicherung in irgendeiner Form. Da werden ja die Amerikaner haben ja schon 200 Soldaten nach Israel geschickt und andere Staaten, die Türkei etwa, und auch arabische Staaten werden das ebenfalls tun. Aber ob das funktionieren wird, ist eine völlig andere Frage. Und erstmal muss jetzt die eigentliche kurzfristige Frage geklärt werden. Was machen wir mit der Hamas? Wird sie sich entwaffnen lassen oder nicht?
Die Frage ist aber, Herr Kirschbaum, welches Interesse haben die USA jetzt und hat Donald Trump, damit dieser Konflikt jetzt auch wirklich befriedet bleibt und auch dann eben langfristig das zu tun? Wie groß sind seine Geschäftsinteressen da?
Riesig. Trumps erste Auslandsreise war nach Saudi-Arabien, glaube ich, beide Mal. Und er sieht da eine große Zukunft für diese Region. Und deswegen dieser Abrams-Akkord, man kann das nicht unterschätzen, wie wichtig das ist für Trump und seine Regierung. Er sieht, dass ein ganz größeres Gebiet und ganz größere Geschäftsinteressen da. Und da sieht er eine große Zukunft.
Vielleicht haben wir nicht vergessen, das Video, was im Januar gemacht wurde, Weißen Haus rausgegeben, offiziell, wo man eine blühende Landschaft in Gaza sieht mit Trump und Netanyahu in Strandkörbern.
Die Riviera des Nahen Ostens.
Ja, und das war eigentlich in der Zeit, wo es einen Waffenstillstand schon gegeben hat. Und da hat Donald Trump eben nicht sehr darauf geachtet, Druck auf Netanyahu zu machen, sondern mit diesem Video hat er eher gesagt, carte blanche, macht, was ihr wollt, weiterhin in Gaza. Sonst hätten wir vielleicht 7 Monate früher Frieden haben können. Also ein Kerneigenschaft von Donald Trump ist Unzuverlässigkeit und Volatilität. Er ändert sehr schnell seinen Umgang, seine Ideen und also Geschäftsinteressen sind da. Deswegen war das Video so merkwürdig, weil man merkte, das ist für ihn wie ein Immobilienprojekt. Und Jared Kushner, der jetzt diesen Deal mitverhandelt hat, er hat sehr eindeutige persönliche finanzielle Interessen in dieser Region. Das ist ein klassischer Interessenkonflikt, aber das kümmert niemand.
Es wurde sogar bei der Rede von Trump in der Knesset ja auch so angesprochen, Jared Kushner wurde gesagt, er ist ein Businessman und er hat das jetzt hier auch gut gemacht als Businessman. Wie gefährlich ist das, Herr Lau, wenn man jetzt globale Entwicklungen und Diplomatie ersetzt durch Geschäftsinteressen?
Ja, das sind natürlich einerseits atemberaubend. Es sind ja nicht die Interessen Amerikas, die da gewahrt werden, sondern die der Trump-Familie. Mhm. Also die Interessen des Trump-Clans steuern wesentlich die Außenpolitik. Und das ist natürlich ein Problem. Das Ergebnis, wir haben schon darüber gesprochen, ist in diesem Fall aber jetzt erfreulich, weil das in diese Region von Autokraten, die auch große Geschäftsinteressen haben, gar nicht schlecht passt. Mhm. Aber das Amerika sich wie so eine Petromonarchie aufstellt und sagt, ich kann eigentlich mit dem Emir von Katar super Geschäfte machen. Netanyahu, entschuldige dich bei ihm, der hat mir ein 400 Millionen Dollar Flugzeug geschenkt, das ich als Air Force One benutzen werde. Das ist alles
ein bisschen oberflächlich. Ich meine, what's good for General Motors is good for America war ein Slogan, was good for General Motors is good for America. Und Trump betrachtet das als Geschäftsproblem und er löst das für einen Geschäftsmann. Steve Witkoff, der Verhandler, ist ein Immobilienmensch wie Trump und er will das Problem lösen wie ein Geschäftsproblem und gebe ihm die Chance. Ja, das hat endlich geklappt. Und,
aber das ist nicht dank Witkoff. Das ist wegen Trumps Druck und das ist ein klassischer Hebel. Das ist nicht irgendeine neue Sache, Druck zu machen um ein Deal. Das macht auch die klassische Diplomatie.
Aber von
daher, Witkoff alleine hätte es nicht geschafft. Es brauchte den Chef im Weißen Haus.
Ja, aber ich glaube, wir sind doch von diesem Riviera-Irrsinn weg. Ja, das ist Geschichte. So blöd es war, das muss man ausdrücklich hier zu Protokoll geben. Aber Trump hat eines gesagt, was ich wichtig finde. Er ist gegen eine Annektierung des Gazastreifens. Ja. Das ist ein starkes Signal gegen all die terroristischen Irren in der Regierung von Netanyahu, die ja genau das wollen, nämlich die Annektierung des Gazastreifens und die komplette Vertreibung wohin auch immer, mehr oder weniger der Palästinenser. Und da sind wir also von weg. Und es geht ja jetzt um die realen Fragen. Ja? Und die realen Fragen heißen, wie und wer soll denn den Gazastreifen wieder aufbauen? Und da kommen wir ja ins Spiel. Da haben wir ja angeboten, mit Ägypten zusammen eine Geberkonferenz zu organisieren, Klammer auf, wo wir nicht so viel in den Topf tun werden, Klammer zu, wegen der Ukraine. Ja, das ist ja die Realität, über die wir ja reden. Aber immerhin, da kommt Deutschland ins Spiel. Aber man muss noch einmal sagen, Sie haben das ja eben ganz am Anfang schon mal gesagt, dass wir Europäer uns stärker aufstellen müssten, weil das alles so wackelig sei mit den Amerikanern. Aber es hat sich erneut gezeigt, ohne die Amerikaner geht es nach wie vor nicht. Mhm. Das hat gerade diese Episode in der letzten Tage und Wochen erneut sehr, sehr deutlich gemacht. Trotzdem ist es richtig, dass wir Europäer darauf reagieren müssen, und zwar so, dass wir uns stärker aufstellen. Aber es bleibt dabei. Sowohl in der NATO wie auch in der internationalen Weltpolitik brauchen wir, egal wer im Weißen Haus ist, nach wie vor die Amerikaner.
Es war ja so ein Bild in Ägypten, wo dann alle gewartet haben, weil, glaube ich, Trump mit 5 Stunden Verspätung aus Israel dann gelandet ist und auch wie im März so ein bisschen gelangweilt an der Seite stand. Also im wahrsten Sinne des Wortes letztendlich eine Randfigur war. Stimmt das denn so? Also das war so das Bild, was so ein bisschen auftrat dadurch. Ist das so oder wie wichtig ist da die EU, wie wichtig ist Deutschland auch, um dann mit Trump eben in dieser Sache erfolgreich zu sein?
Also die EU ist für Israel enorm wichtig. Wir sind der wichtigste Markt. Wir sind ein wichtiger Partner in der Forschung. Wir spielen aber in diesen harten geopolitischen Fragen, Militär und natürlich jetzt bei der Frage der neuen politischen Aufstellung in Nahost keine Rolle. Das ist so. Das war auch noch nie so. Finde ich auch nicht so schlimm. Die Schwäche Europas ist für Europa schlimmer in der eigenen Region, in Europa, in dem Bereich, wo wir steuern müssen, dass die Ukraine nicht verliert. Da ist Amerika eben auch unzuverlässig geworden. Jetzt schwankt es wieder hin und her. Letztlich ist das für die Europäer Es ist die Wahrheit, dass es so ist, dass wir abhängen. Aber die Tatsache, dass wir es jetzt so wahrnehmen, zeigt auch, das kann so nicht weitergehen. Das ist keine Situation für einen solchen mächtigen Wirtschaftsraum von so vielen Nationen, die erwachsen werden müssen in diesen Fragen.
Wird aber auch schon Zeit, ne? Ja. Herr Kirschmann, wie schauen Sie auf die Europäer und wie Sie sich gegenüber Trump verhalten sollten?
Ja, diese Phrase "punching below their weight" kommt immer im Kopf. Die Europäer kämpfen unter ihrer Gewichtsklasse, weil die kommen sich so schwach vor, auch in Israel und auch Ukraine. Ich meine, Europa hat die Stärke, Putin Paroli zu bieten. Ich glaube, die Inlandsprodukt von Europa ist zigfach wie groß wie Russland. Eigentlich könnte Europa Putin und Ukraine unterstützen, um Putin zu stoppen. Tut es aber nicht. Das versteht.
Ja, sie geben schon sehr viel Geld natürlich.
Ja, aber könnte viel mehr machen. Dänemark gibt viel von seinem Bruttoinlandsprodukt, Deutschland nicht. Deutschland 0,2% vom Bruttoinlandsprodukt geht an Ukraine. Europa könnte viel machen, viel schneller machen. Denk an diese Marschcrew, diese Towers in Deutschland. Denk an die 300.000 Ukraine-Männer in Deutschland, die hier 1 Milliarde Bürgergeld bekommen, um Ukraine weiter zu schwächen. Putin weiß das alles. Putin weiß, dass Deutschland das schwache Glied in Europa ist.
Was könnte denn Trump beeindrucken?
Was Trump beeindruckt ist, NATO hat diese Ausgaben jetzt erhöht auf 3%. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Merz und Trump sich gut verstehen, weil Trump respektiert das. Einer hat Führung hier gezeigt. Deutschland hat so lange keine Führung gehabt. Und jetzt gibt es einen Kanzler, der mit Trump telefoniert und mit ihm Augen zu Augen reden kann.
Mhm. Ich finde, dass Ukraine ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es eben nicht entweder oder, sondern wir brauchen die USA und die Europäer, um da also auch nur schrittweise zu einer in Richtung Lösung zu kommen. Denn was wir jetzt sehen mit Trumps Druck auf die Länder, die immer noch russisches Öl und Gas kaufen, ist eigentlich auch wieder was ganz Konstruktives. Vor allem, wenn Ungarn, die Tschechische Republik und andere, Slowakei, auch mitmachen. Das sind eigentlich Trumps Fans, die drei. Und sie alle kaufen weiterhin russisches Öl und Gas.
Indien will jetzt auf russisches Öl verzichten.
Indien, also heute sagt Indien, die werden jetzt das langsam runterfahren. Also nicht gleich von heute auf morgen. Das ist eine Leistung. Wenn das wirklich jetzt durchgeht, dann kommt eventuell langsam eine Spaltung zwischen Russland und sehr wichtigen Unterstützern von Russland. Also das Schönste wäre, Russland und China würden irgendwie auch voneinander gespaltet werden. Das ist ein härteres, ein dickeres Brett zu bohren. Aber ich finde, dieser Druck auf die drei Länder, diese drei eher etwas schwierige Staatsoberhäupte innerhalb von Europa, dass das aus Washington kommt, kann Europa eigentlich nur willkommen sein, oder?
Oft so, dass Trump wirklich einen guten Sinn dafür hat, wo Lebenslügen sind.
Ja.
Also wenn er sagt, dann hört doch auf, das russische Öl zu kaufen, dann hat er natürlich genau den Punkt. So war das schon bei der Rüstung. Ihr wollt von uns verteidigt werden, gebt viel zu wenig aus und ihr kauft Öl bei Russland. Das hat er schon in seiner ersten Amtszeit gesagt. War völlig richtig. Jetzt kommt er damit. Sie haben Taurus erwähnt. Ja, sendet doch den Taurus, dann können wir über Tomahawk, Marschflugkörper reden. Wenn ihr das nicht macht, warum sollen wir das machen? Also er dreht da immer die Dinge so um, dass man genau auf diesen Schmerzpunkt kommt, wo eben diese Lebenslügen auch unserer Sicherheitspolitik zu finden sind.
Das heißt, Herr Sonne, müssten wir Trump viel positiver sehen, als wir ihn oft betrachten, gerade in Europa?
Ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, dass ich kein Trump-Fan bin und wiederhole das sehr gerne noch einmal, weil es so bitter ist für uns alle, auch an diesem Tisch, aber weit darüber hinaus, dass Trump zu Hause die amerikanische Demokratie systematisch aushöhlt. Und insofern ist das erstmal mein Blick auf diesen Mann, aber er versucht eben auch, eben doch die Rolle des Weltenführers zu übernehmen. Dagegen hat er sich ja lange gesträubt, weil seine Basis das auf gar keinen Fall wollte.
Darüber wollte hat keine er sich Kriege mehr im Ausland.
Richtig, er ist ja der große Friedensbringer, wie er sagt. Er hat ja 8 Kriege schon gelöst, auch in Ländern, wo es gar keine Kriege gab. Aber gut. dass er trotzdem auch zum Beispiel zwischen Aserbaidschan und Armenien dazu beigetragen hat, dass sie sich geeinigt haben. Glaube ich, das gehört für die Geschichtsbücher mit dazu. Aber trotzdem. Mhm. Jedenfalls, er übernimmt im Augenblick eine wichtige Rolle gegen viele, gegen Millionen an seiner eigenen Basis. Das muss man festhalten. Wie erfolgreich das dann morgen, übermorgen und so weiter sein wird. Aber er hat ja ganz klar, ich habe das ja viele Stunden verfolgt, auch Sharm el-Sheikh gesagt, dass jetzt die Ukraine dran ist. Ja? Dass er jetzt sozusagen den Frieden im Nahen Osten gebracht hat, mit all den Fragezeichen, über die wir hier ausführlich zu Recht gesprochen haben, aber dass jetzt halt die Ukraine dran ist.
Die Frage ist, wie verlässlich ist so eine Aussage?
Ja, naja, gut, klar, das ist, gut, aber die Tomahawk-Drohung zeigt ja Wirkung. Allein die Drohung zeigt ja schon Wirkung. Das, jetzt, das wird in Moskau ernst genommen. Da gibt es ja jetzt auch schon wieder solche, die sagen, dann werden wir nuklear zurückschlagen, wenn die Tomahawks kommen. Das ist ja eine sehr potente Waffe, das muss man dazu sagen, die also über Taurus deutlich hinausgeht in der militärischen Wirkung. Also dass er überhaupt das jetzt ins Gespräch bringt, ist schon eine neue zusätzliche Qualität.
Heute schrieb ein konservativer Kommentator in der New York Times, Trumps Eitelkeit sei eine Art von Superpower. Und das ist wirklich sehr spannend, weil das, also die Sache, dass er sauer war auf Israel wegen des Angriffs auf Hamas, ist, das war auch eine Frage der Eitelkeit. Und er ist auch sauer auf Putin, weil irgendwie dachte er immer, dass wenn Putin ihn schmeichelt und so weiter, dass Putin tatsächlich das macht, was Trump will. Und bisher hat Putin Trump auch getrotzt. Und ich glaube, dass Trump jetzt bereit ist, etwas mehr Druck zu machen, hat durchaus mit diesem Superpower Eitelkeit zu tun.
Ja, er hat ihm den roten Teppich im Wahrsinn des Wortes in Alaska ausgerollt, hat aber dann direkt wieder weiter bombardiert. Und das
da ist er jetzt gewissermaßen beleidigt, aber das macht mich eben auch skeptisch, ob, wenn Putin jetzt noch mal einen Move machen würde, dass er ihn doch schätzt, dass er der Größte ist und so, ist ob dann der Druck nicht wieder zusammenfällt.
Und, das ist halt und das die Problem. Sache ist, wenn diese Weltherrschaft oder diese Führungsrolle von Amerika nicht mehr von einer regelbasierten Ordnung abhängt, sondern wirklich losgelöst ist, dann kann es hin und her schwanken. Und viele von den Hebeln, die Trump einsetzt, hat er selbst geschaffen. Zum Beispiel, also die Einfuhrzölle gegen Indien sind wie hoch? Also 35% oder sowas? Das war für ihn ein Druckmittel, wie er Indien dazu bekommen hat, dass sie jetzt sagen, wir kaufen weniger russisches Öl und Gas. Aber wenn gefragt wird, ist das eigentlich alles in Ordnung mit der Weltordnung, wenn Trump so handelt? Die Frage für mich ist nein, weil ohne regelbasierte Ordnung sind wir alle dem ausgesetzt, was dieses stärkste Land macht. Und das wird nicht immer vorteilhaft und glücklich ausgehen.
Und man sieht ja auch, dass es genug Probleme in den USA gibt. Wir haben jetzt den Shutdown, wir haben, ich habe es am Anfang gesagt, die Nationalgarde, die in verschiedenen Städten da ist. Herr Kirschbaum, wie stark nutzen die außenpolitischen Erfolge denn Trump im Inneren? Wie wird das eigentlich wahrgenommen?
Ganz wenig. Außenpolitik spielt so gut wie keine Rolle. Das wird ihm kaum helfen, was er im Nahen Osten erreicht hat. Aber ich finde manchmal, die Skeptischen in Deutschland ist ein bisschen zu viel. Wir haben gerade zweimal gehört, Trump will die Demokratie ausheben. Glaube ich nicht. Er versucht vielleicht ein paar Dinge zu tun, aber die Demokratie wird er nicht ausheben können, weil es so stark ist. 250 Jahre Demokratie. Die Gerichte werden zurückkommen. Trump redet mit der Presse jeden Tag. Ich sehe kein Ende.
Wenn er nicht mehr im Amt ist, meinen Sie, wird das nicht geändert oder was?
Nein. Trump versucht Dinge zu enden, aber er schafft es nicht, weil die Demokratie stark ist, die freie Presse ist stark.
Die Pressefreiheit wurde gerade für die Journalisten des Verteidigungsministeriums stark eingeschränkt. Genau. Heute haben sich, glaube ich, 50 Journalisten haben gesagt, sie sind nicht mehr
genau.
Teil.
Diese Beispiele pickt man in Europa aus und redet über die, und das sei ein Bild, dass die Demokratie am Ende ist. Es nicht am Ende. New York Times hat 30 Millionen Leser, Abonnenten. Die freie Presse floriert momentan in den USA. Und es gibt ein paar Beispiele, die zusammengedichtet werden, als ob die Demokratie in Gefahr ist. Ist es nicht. Wollte ich nur fest, meiner Meinung nach,
Okay, aber würde ich gerne mal die Meinung von Frau Crane dazu
hören. Ja, gerne.
Eric und ich hatten neulich das Vergnügen, miteinander genau dieses Thema zu diskutieren. Und da, wo er ein halbvolles Glas sieht, sehe ich auf jeden Fall ein halbleeres. Ich würde sagen, dass das, was angerichtet wurde seit Januar, schon die Demokratie sehr stark unterminiert. Denn was wir sehen, ist, dass die Politik gemacht wird um die Legislatur herum. Gesetze, die vom Kongress verabschiedet wurden, werden nicht beachtet. Gelder, die für bestimmte Initiativen und Institutionen vom Kongress bewilligt wurden, werden ausgesetzt, diese Projekte werden nicht realisiert. Und der Kongress ist die zentrale Institution der Demokratie. Auch der Aushöhlung durch Doge, durch Elon Musk und so weiter, hat sehr, sehr viel institutionelles und menschliches Kapital einfach vernichtet. Dies wieder aufzubauen, ist nicht irgendwie am ersten Tag, sagen wir 2028, ein Demokrat würde tatsächlich gewinnen. Diese Schaden sind nicht innerhalb von einem Monat oder gar einem Jahr zurückzumachen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass wegen der Polarisierung diese Pendel in den USA immer weiter hin und her schwenkt. Also die amerikanische Demokratie ist im Moment, es ist nicht am Ende, du hast recht, aber es ist auf jeden Fall unterminiert durch diese sehr vielseitige Aktion dieser Administration.
Ich fand, Trump 1 hat das gestärkt, mehr Leute haben gewählt. Medien war populär, Trump gibt fast jeden Tag Pressekonferenzen, Biden hat sich versteckt.
Für die Presse, die es so sieht wie er. Ja. Du weißt, er hat viele ausgeladen, die können gar nicht mehr ins Weiße Haus zu den Pressekonferenzen.
Wir sehen Trump-Bilder jeden Tag, wie er Fragen antwortet.
Und also wir würden ihn ja gerne glauben, sagen wir, darauf können wir uns, glaube ich, verständigen hier. Aber ich bin da, bleibe da skeptisch. Ich habe ja mehrfach gesagt, er versucht, die amerikanische Demokratie auszuhöhlen. Und er ist schon einen erheblichen Weg gegangen in diese Richtung. Und das wirklich Traurige und Bittere ist, dass es kaum Widerstand im Kongress gibt. Ja. So, das ist das eigentliche Problem. Der Sitz der amerikanischen Demokratie ist nicht im Weißen Haus, sondern auf Capitol Hill. Und dort tanzen die Republikaner nach der Pfeife von Trump, auch da, wo der Trump objektiv gesehen und juristisch gesehen überhaupt gar keine Macht hat. Das ist zum Beispiel bei der berühmten Zöllen der Fall, die ja eigentlich auch Sache des Kongresses sein müssten oder sind, objektiv gesehen. Aber darüber setzt er sich hinweg. Das ist die traurige Situation, dass wir da kaum Widerstand sehen. Und natürlich, und das werden wir hier heute Abend nicht mehr erklären können, wo sind eigentlich die Demokraten? Ja, das ist für mich eine der Kernfragen, ob die irgendwann mal aus ihrem Winterschlaf herauskommen.
Ja, wie sehen Sie es, Herr Lau? Wie gefährlich oder wie sehen Sie da eine Strategie, die Trump hat in der Innenpolitik?
Absolut. Ich würde nicht sagen, dass Trump eine Strategie hat, aber es gibt um ihn herum Leute, die sehr strategisch denken. Absolut. Die kamen aus der ersten Amtszeit und fanden das unbefriedigend, dass da lauter so sogenannte Erwachsene im Raum waren, die alles gebremst haben. Mhm. Ja, Establishment, Bürokraten und Politiker.
Generäle.
Und jetzt hat man eine ganze Corona um Trump herum geschaffen und dann mit Doge und mit anderen Maßnahmen sozusagen freie Bahn geschaffen, um mehr zu erreichen. Und das Ziel ist eindeutig, diese Art von Demokratie, von der Sie glauben, hoffen wir alle, dass das stimmt, die ist unzerstörbar, die so weit zu beschädigen, dass irgendwas anderes dabei herumkommt. Eine sehr viel autoritärere Form von Demokratie. Es werden Anwaltskanzleien erpresst, es werden Universitäten erpresst, es werden Medien erpresst.
Die
New York Times ist mit Milliarden verklagt worden.
Die hat keine Chance, das zu gewinnen.
Ja, ich hoffe es. Aber dass eine Regierung das versucht, ist doch Wahnsinn. Es ist wirklich beunruhigend. Ja.
Die Strategie, diese Menschen um ihn herum, ich bleibe bei meiner Aussage, dass er selbst kein Strategiker ist, aber die Menschen um ihn herum, die direkt, viele von ihnen kommen von Heritage Foundation, von dieser Stiftung, die das Projekt 2025, die Deutschen kennen das inzwischen sogar, das ist wirklich sehr erstaunlich, wie, also Herr Sonne findet nicht, aber vielleicht hier in Berliner Bubble. Jedenfalls.
Wir haben schon mal davon gehört.
Deren Plan ist ein sogenannter Unitary Executive Macht, also dass man die ganze Macht der Regierung in der Präsidentschaft versammelt und praktisch nur der Präsident in der Lage ist, zu gestalten, politisch zu gestalten. Die anderen wichtigen Säulen der Demokratie werden einfach ausgeschaltet. Mhm. Und die wollen das in der Tat als eine Form von Zentralisierung der politischen Macht in eine Person. Mhm. Und in eine Person, die eben dem Kongress nicht zur Rechenschaft stehen muss.
Das also eine ist Autokratie.
Eine andere politische Form auf jeden Fall als die Demokratie, in der wir aufgewachsen sind.
Es ist aber klar, dass die Macht von Donald Trump eben wirklich sehr stark eben dann akzeptiert wird, wie wir es jetzt gesehen haben im Nahen Osten. Wir haben jetzt gerade eine Meldung bekommen, dass er sich mit Putin in Ungarn treffen möchte, also für diesen anderen Konflikt. Herr Lau, ist der Trump? Also,
Ungarn bietet sich wirklich an, wo wir gerade über illiberale Demokratie, so nennt das ja der Viktor Orban. Ja. Also da bietet es sich an, auch wenn man an Putin ran will, sich in Ungarn zu treffen. Also ich schließe nicht aus, dass wir auch demnächst dann wieder über ein geniales Manöver sprechen, weil er hier etwas macht, was natürlich alle anderen Politiker nie machen würden. Man würde nicht sich mit Orban einlassen, weil der eben auch von der EU permanent mit Verfahren schon überzogen wird, weil er die Demokratie versucht abzuschaffen oder ewig an der Macht zu bleiben. Trump macht das. Ich habe immer noch die Befürchtung, dass am Ende eine Art Ausverkauf der Ukraine dabei herumkommt. Und dass man dann, das werden wir dann vielleicht auch wieder Frieden nennen, aber das ist nach meinem Dafürhalten kein Frieden, der von Dauer ist und der für Europa gut ist. Natürlich kommt dann die Frage zurück, ja gut, jetzt rezensiert ihr wieder Trump, wenn er irgendwas macht. Was ist eure Initiative? Was ist euer Kurs, den ihr jetzt dagegen setzt oder alternativ dazu setzt?
Genau, wie eben gesagt, Trump hat die Strategie nicht, die Europäer hat die eben auch nicht dann.
Ja.
Also zumindest in der Außenpolitik.
Aber ich meine, für die europäischen Regierungen ist es eine mittlere Katastrophe, wenn Trump nach Ungarn kommt, zu einem Land, mit dem sie alle wahnsinnige Probleme haben. Und dort Weltpolitik macht.
Aber wenn am Ende ein Waffenstillstand dabei rauskäme, dann ist es doch, muss man sagen, ist dann jedes Mittel recht? Also wie gehen wir damit um?
Ja, also jedenfalls ist das kein unmittelbarer Ausschlussgrund, nur weil man sich in Budapest vielleicht treffen wird. Wenn da wirklich was Positives bei rauskommt, dann können wir das, glaube ich, am Ende des Tages abhaken. Das wird dann nicht die entscheidende Frage sein. Also wenn wirklich hier ernsthaft verhandelt werden soll und nicht wie in Alaska, das nur eine Show mit rotem Teppich war, ich würde das jetzt mal mit aller Vorsicht so interpretieren, dass das ein Zeichen der Schwäche auf Seiten Putins ist, dass Putin eingesehen hat, er muss sich bewegen. Ich glaube, sonst würde dieses Treffen nicht zustande kommen. Denn Trump kann sich keine neue Alaska-Nummer leisten. Das ist undenkbar, auch zu Hause nicht. Er muss jetzt positiv was liefern in Richtung Ukraine. Und so würde ich das erstmal, wie gesagt, mit aller Vorsicht interpretieren. Schauen wir mal.
Für mich wäre die wichtigste Frage, bleibt Trump bei seiner Aussage, dass Ukraine doch keine Territorialzugeständnisse machen müsste? Das hat er also ähnlich wie das, was er in Bezug auf den Nahen Osten sagte, dass Israel nicht annektieren darf, weder Gaza noch Westjordanland, interessanterweise, hat er auch gesagt, vor dem Friedens- oder vor diesem Waffenstillstand. Er hat es gesagt, weil er sauer auf Putin war. Wenn er dabei bleibt, auch in Ungarn, und sie irgendwas also auf Papier bringen, ich würde daran zweifeln. Es kann sein, dass Putin doch hofft, ihn noch einmal zu playen, wie wir sagen würden. Also
ich glaube, mit Trump, weil eines sagt er immer wieder, ist, er hasst Kriege, er hasst es, dass junge Leute sterben müssen. Und ich glaube ihm das, ob das Nahen Ost oder Ukraine und so ist. Und ich glaube, er will Frieden da, irgendwie. Und Trumps Art, seine Strategie oder sein Masterplan ist einfach, Unerwartetes zu machen. Und wenn er in Ungarn trifft, dann, ich würde denken, die Deutschen würden sich freuen. Die Deutschen lieben Krieg mehr als andere Leute in der Welt. begrüßt das, unterstützt das.
Entschuldigung,
habe ich jetzt lieben Frieden, Entschuldigung. Der Deutsche lieben Frieden mehr als andere Länder der Welt. Und Trump ist auch, er will Frieden. Ich glaube ihm das. Ich glaube, Trump will in erster Linie Waffen.
Das ist ja doch nochmal interessant, nochmal zu schauen, was ihn antreibt, Herr Lau. Was glauben Sie? Was ist das, was Trumps Idee ist? Also wenn wir vielleicht auch sagen, er persönlich hat nicht die Strategie, aber was treibt ihn?
Also ich glaube, dass er die Theorie hat. Wir haben über die Gaza-Riviera-Geschichte gesprochen und uns auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Das ist natürlich, das ist eine Weltsicht. Wenn man Business machen kann, warum sollte man Krieg machen?
Aber dann auf der anderen Seite ist ihm der Friedensnobelpreis so wichtig. Jetzt will er einen großen Triumphbogen bauen in Washington.
Weil Obama das mal bekommen hat.
Er ist eitel. Aber das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Er hat diese Weltsicht, dass wenn man doch Business machen kann, warum würde man Krieg machen? Und das ist sowohl, was die Hamas betrifft, ein bisschen verrückt zu glauben, dass die so ticken. Natürlich die arabischen Herrscher, aber auch bei Putin ist es etwas kühn anzunehmen, dem käme es nur auf Geschäfte an. Das war ja der Fehler, den wir in Europa gemacht haben, dass wir gedacht haben, wir haben so gute Geschäftsbeziehungen, der wäre doch verrückt, die in die Luft zu sprengen. Und das hat er gemacht.
Trump sagt ständig, er will eigentlich wieder Wirtschaftsbeziehungen mit Russland aufnehmen. Komischerweise findet er, dass das eine ganz tolle Wirtschaft ist, mit der Amerika wunderbare Deals machen könnte. In der Tat, er sagt es immer wieder, dass die Wirtschaft von Russland ist kleiner als was Italien, glaube ich. Das ist natürlich nicht so, aber das treibt ihn schon an, dass er denkt, genau wie im Nahen Osten, würden wir nur Frieden haben, können wir alle miteinander, also nicht Handel
aber
treiben,
dann das passt, will er auch nicht. Ihr wollt mal sagen, dann passt deine Zollpolitik ja auch nicht dazu.
Nein, nicht wirklich.
Also dann müsste er eigentlich für freien Handel sein, das ist irgendwie merkwürdig. Was glauben Sie, Herr Sonne, was treibt diesen Mann an, diesen Präsidenten?
Gute Frage. Ich glaube, dass er eine relativ komplexe Persönlichkeit hat. Das zeigt sich immer mehr, würde ich mal sagen. Auf der einen Seite jetzt, das haben wir jetzt 45 Minuten lang diskutiert, jemand, der tatsächlich versucht, auf der Weltbühne Fortschritte zu erreichen. Und dann auf der anderen Seite jemand, der zu Hause Dinge macht und versucht zu machen, die eigentlich mit diesem anderen Image nichts zu tun haben, sondern ganz im Gegenteil einen ganz anderen Trump uns zeigen. Und das, wie gesagt, passt eigentlich nicht wirklich zusammen. Also ich krieg's jedenfalls nicht zusammen.
Weil es ist ja auch... Also gerade das, die Sachen, die man sieht aus dem Inland, aus den USA, gerade die Szenen, wo Menschen ja abgeführt werden, ihre Kinder zurückbleiben, in Haft genommen werden, das ist ja sehr brutal. Das sind ja eigentlich Dinge, die man so nicht kannte.
Ich finde, es passt schon in gewisser Weise zusammen, weil das ist die Politik des starken Mannes. Mhm. Es ist eine Politik, die mit Machtmitteln, mit Militär arbeitet, auch im Inland. Und im Ausland tritt er eben auch als der starke Mann auf, der im Grunde allen ihre Plätze anweisen kann. Und das Ganze wird zugunsten Amerikas, wie er es sieht, und zu seinem Geschäft sozusagen umgeleitet. Aber ich sehe nicht den ganz großen Widerspruch zwischen dem Innentrump und dem Außentrump.
Okay. Wer wird denn... Wie würde es das sein, wenn seine Amtszeit endet, Herr Kirschbaum? Wer würde ihm folgen oder schafft er es, das alles noch so zu regeln, dass er dann doch noch einmal antreten kann?
Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich habe keine Glaskugel. Das ist wirklich lange Zeit. Mal sehen, ob die Demokraten schaffen, das nächstes Jahr vielleicht Kongress zurückzugewinnen. Dann haben wir eine andere Situation. Dann ist die Demokratie sicher wahrscheinlich, wenn die Demokraten Kongress haben, aber bin gespannt und ich glaube, man kann keine Prognose machen, wenn Donald Trump da ist.
Seine Zustimmungswerte im Inland sind nicht gut. Die fallen immer weiter ab. Das ist schon bemerkenswert. Und normalerweise dürfte er damit auf jeden Fall nicht im Abgeordnetenhaus in 2026 bei den Zwischenwahlen eine Mehrheit behalten, die Republikaner jetzt haben. Das sagt aber trotzdem nichts über 2028. Ich glaube, J.D. Vance, Marco Rubio ist auch gut positioniert und macht seine Sache relativ solide. Die wären die zwei Hauptkandidaten. Und die anderen sind die Gouverneure, weil die demokratischen Gouverneure sind schon aktiv.
Okay, so da schauen wir dann drauf. Und bis 2028 werden wir noch so viele Sendungen über Donald Trump haben. Vielen Dank, Herr Kirschbaum, Herr Sonne, Frau Crane und Herr Lau. Vielen Dank für diese Diskussion. Machen Sie es gut, das war die Phoenix-Runde in dieser Woche. Bis dann. Tschüss.